Hi zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Meinungscafé, zu unserer allerersten Folge. Mein Name ist Anna.
Und ich bin Andreas. Herzlich willkommen. Und ja, bei uns geht es um subjektive Meinungen und Diskussionen zum aktuellen politischen und wirtschaftlichen Geschehen und Themen.
Und heute sprechen wir in unserer allerersten Folge über das Thema Journalismus.
Richtig.
Und da haben wir uns drei Themenpunkte vorher überlegt, weil wir da zuletzt sehr viel drüber diskutiert haben. Und zwar ist das generell, was ist eigentlich Journalismus und was bedeutet das für uns? Was ist unser Anspruch? Dann gibt es eine neutrale Berichterstattung in Deutschland. Und das letzte Thema, weil das auch sehr viel Eigenerfahrung ist, geht es um die politischen Bubbles in Social Media und wie schnell man da in einen Feed gerät.
Ganz richtig.
Ja, und wir sind auf diese Themen überhaupt gekommen oder haben angefangen, darüber zu diskutieren, durch die so vergangenen Geschehnisse, viel öffentliche Diskussion. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich vor 2 Monaten, glaube ich, das allererste Mal überhaupt mit der Frage befasst, was ist eigentlich so mein Anspruch an Journalismus? Also es ist immer da, man konsumiert Nachrichten, man guckt Nachrichten irgendwie so von Kind auf bei den Eltern, aber irgendwie habe ich mich noch nie gefragt, was ist eigentlich mein Anspruch?
Absolut. Und da würde ich mal vorschlagen, Medias in Res, gehen wir mal voll rein. Genauso habe ich mich dem auch genähert im Grunde. Also was für einen Anspruch habe ich an Journalismus? Weil ja immer Neutralität so viel beschworen wird, finde ich. Und wir haben ja auch ein System, muss man auch sagen, wie viele andere Länder auch. Wir haben einen öffentlichen Bereich, der insbesondere der Neutralität offiziell verpflichtet ist, und einen privaten Medienbereich haben wir auch, verschiedenste Zeitungen, kennt jeder, wo natürlich aber auch, sag ich mal, verteilt sind die auf 3-4 Leute, also sehr bekannte ist das Haus Burda, Springer natürlich, das sind so sehr bekannte private Medienanstalten.
Genau, und wahrscheinlich haben es auch alle gehört. Dann gibt es natürlich noch so Podcaster wie Ben Bern mit seinem Podcast Ungeskriptet. Und daher kam auch der Moment, als ich mir die Frage gestellt habe, nämlich als, nachdem er dieses lange Höcke-Interview gemacht hat, gab es ja ganz viel Kritik. Und er lädt ja seine Kritiker auch ein. Unter anderem hat er kurz darauf die liebe Frau Melanie Ammann.
Spiegel-Chefredakteurin.
Ehemalig, jetzt Funke. Eingeladen hat, weil sie ihr Hauptkritikpunkt an ihm gar nicht mal das war nach dem Motto, ey, warum hast du den eigentlich eingeladen, wie kannst du nur, sondern du hast den eingeladen, aber du hast nicht kritisch genug gefragt und du hast den Anspruch an den Journalismus nicht, bist diesem nicht gerecht geworden. Und da hat er gesagt, ja, aber ich bin doch auch gar kein Journalist. Und darum gab es dann eine riesengroße Debatte und da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, boah, krass, habe ich mich noch nie gefragt, was ist da eigentlich mein Anspruch und was bedeutet das? Und witzigerweise, und wir können auch gleich noch mal mehr im Detail drüber sprechen, aber ist ja dann jetzt auch direkt groß losgebrochen, dass die Landesanstalt für Medien NRW ihn ja dann kontaktiert hat und gesagt hat, ey, du sagst zwar, du bist kein Journalist, wir sagen aber, du bist Journalist und du bist der journalistischen Sorgfalt nicht nachgekommen. Denn, und ich habe mich da mal mit ChatGPT eingelesen, lange, was eigentlich journalistische Sorgfalt bedeutet, ne, und wann man ein Journalist ist. Und zu der journalistischen Sorgfalt gehört es, also eigentlich relativ logisch, du musst halt recherchieren, hinterfragen und ich sag mal auf Korrektheit irgendwie reporten oder, oder referieren. So, und da sagen die, berufen die sich auf einen einzigen Satz, den Höcke gesagt hat, dass er da nicht korrigiert hätte. Das wäre doch sein Job gewesen als Journalist, als den sie ihn bezeichnen. So, und dann habe ich mal geguckt, wann ist man denn Journalist? Weil hier steht ja ein bisschen Aussage gegen Aussage.
Was sagt denn die Maschine? Ab wann der Mensch ein Journalist ist?
Die Maschine sagt, du bist, und ich lese das hier nicht ab, die Maschine sagt, du
bist. Das stimmt übrigens, sie liest nicht ab. Die hat das auswendig gelernt.
Ja, ja. Du bist ein Journalist, wenn du sorgfältig arbeitest, Informationen recherchierst, dann mit dem Zweck, sag ich mal, Interviews führst oder journalistische Inhalte präsentierst, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu educaten und dass du eben alles auf Korrektheit prüfst und kritisch nachfragst und vor allem einordnest. Jetzt ist ja genau die Kritik, das macht er alles nicht. No shit, Sherlock, dann ist er wohl kein Journalist, wenn er das nicht macht. Weil da steht nämlich auch, du bist kein Journalist, wenn du das nicht machst.
So.
Und dann haben wir dann Henne-Ei-Problem.
Genau.
Und diese große Diskussion, die, keine Ahnung, ob sie noch vor Gericht landet oder nicht. Ich finde es ja auch ganz smart, dass er das alles so öffentlich gemacht hat.
Ja, absolut. Absolut.
Hat uns dazu bewegt,
ja,
auch mal darüber zu diskutieren. Jetzt habe ich ganz lange ausgeholt.
Ja.
Aber ja. Das ist das, wozu wir da gekommen sind. Und Lanz und Precht haben sich dazu auch geäußert.
Klar.
Und Precht hat ja auch gesagt, naja, es ist ein Unterhaltungsformat. Der Mann ist kein Journalist, der kann das schon machen.
Genau. Und um da mal zu einzuhaken, man muss es ja auch sagen, die Aufregung war vorher nicht, ist nachher nicht. Die Aufregung explizit auf diesem Ben-Bernd-Podcast ist ja, weil er den AfD-Politiker Höcke eingeladen hat. Der ist, glaube ich, in Thüringen, da der Chef. Und auch wirklich die, wie er auch so schön sagt, wir haben uns den Podcast angehört, die mit die kontroverseste Gestalt innerhalb der AfD und auch bundesweit, das muss man ganz klar sagen, um das so auszudrücken. Ja, und wie gesagt, Meinungsfreiheit. Und da sind wir nämlich schon auch genau bei dem Thema, wie ich das finde. Ich habe zum Beispiel die ganz harte Meinung bei Journalismus oder wenn du etwas darstellst, möchte ich als, ich nenne mich mal als ganzen, in Anführungsstrichen ist ja ein gefährliches Wort, normalen Hörer und User von Medien.
Ne? Die Hälfte hat jetzt ausgemacht.
Ja, die, also nochmal, also so mittig. Ja, ich möchte das ja einfach, möchte ich persönlich, das ist meine Meinung dazu, ich möchte nicht alles eingeordnet haben. Weil, wenn es darum geht, ich möchte hier, ja, es muss, wie du das ja schön vorgelesen hast, mit den journalistischen...
Ich dachte, ich habe nicht vorgelesen.
Na, oh, natürlich, du hast es auswendig gelernt. Also wie du das frei vorgetragen hast, was die Kriterien für Journalismus sind, da habe ich so innerlich, bin ich auch, ehrlich, Anna, so ein Störgefühl, ich möchte nichts eingeordnet bekommen. Ich möchte, weil ich jetzt sage ich mal, jetzt kann man mir auch Arroganz versehen, dass ich sage, ich bin gebildet und klug genug, um, ich möchte das wissen und möchte das auch mir selbst da ein Bild von machen. Und das ist mir persönlich, das ist mein persönliches Ding, ganz, ganz wichtig, dass ich möchte nicht betreutes Denken. Und ich, deswegen hast du ja auch schön das Beispiel genommen mit dem Brief an den YouTuber Ben Bernd von der Landesmedienanstalt NRW. Was ich persönlich finde das furchtbar. Das ist weder neutral noch irgendwie etwas, sondern das ist ja schon fast, ich bin mal ganz vorsichtig, beamtische Schikane. Aber darüber können wir nochmal später reden. Ja, wie siehst du das denn sonst weiter?
Ja, also vom Prinzip her auch so.
Ja.
Jetzt muss ich ja sagen, haben sie ja nicht gesagt, Meinungsfreiheit, der darf nicht interviewt werden, sondern die haben sich an einer Passage festgehalten, die, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr komplett zusammen, sonst müsst ihr das alle einfach nochmal googeln. Aber es ging um einen Satz, der sich auf, ich glaube, auf die Nazi-Zeit bezogen hat oder so.
Selbstverständlich.
Wo halt der angeblich nicht korrekt war. Also quasi geschichtlich inkorrekte, eine geschichtlich inkorrekte Äußerung. So, das heißt, ich glaube, da geht es gar nicht um Meinungsfreiheit, weil eigentlich schreibt sich die Landesanstalt für Medien auf die Fahne, dass sie für Meinungsfreiheit sind.
Ich glaube, der Slogan ist, der Meinungsvielfalt verpflichtet.
Genau. Also das wollen sie schon machen. Das habe ich auch nochmal nachgelesen.
Ja.
Ich glaube, es geht nur darum, dass du, wenn du deine Meinungsfreiheit äußerst, keine geschichtlich inkorrekten Fakten. Das ist ein ganz schmaler Grat. Weil vom Prinzip
absolut
her, sobald etwas als Meinung gekennzeichnet ist, darf es falsch sein. Wir werden hier bestimmt auch nicht nur richtige Sachen sagen. Sobald es als Meinung gekennzeichnet ist, dürfen Sachen falsch sein.
Genau.
Wenn es aber nicht als Meinung gekennzeichnet ist, sondern, und das war ja auch eine Aussage von Höcke und nicht von Ben, sondern ein geschichtlicher Kontext oder ein geschichtlicher Satz, der irgendwie falsch, ich meine, das war so.
Genau.
Und die Kritik ist dann eben, dass, hey, dein Gast hat eine Falschaussage getroffen und es ist dein Job zu sagen, Alter, das war aber falsch. So, und Ben sagt dann auch, ja, sorry, aber Leute, so bewandert bin ich in dem ganzen Thema nicht. Ich sage ja immer, ich bin kein Journalist, ich habe keine Ahnung von Politik. Ich weiß sowas einfach dann nicht. Und das ist halt so eine Grauzone und darum ging es. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit ist. Die Frage, die ich mir nur stelle, weswegen ich das vielleicht auch ein bisschen kritisch sehe, ist so, warum stürzen die sich denn auf den nach 300 Folgen?
Richtig.
Auf genau einmal, das ist, wenn Höcke nämlich im Interview ist.
Genau. Und da, genau auf den Punkt wollte ich nämlich hinaus, das ist nämlich das Interessante. Der Mann hat wie viele Folgen alle jeweils von einer Stunde bis 4,5 Stunden wirklich die Leute erzählen lassen. Ich habe mal so ein bisschen seine Gäste, das ist wirklich die gesamte Bandbreite, wirklich von sogar Abu Chaka, also von Clan-Mitgliedern bis hin zu anderen Personen aus der Spiritualität, also wirklich die komplette Mitte der Gesellschaft. Nie ein Problem gewesen. Da konnten wirklich Dinge ausgesprochen werden. Ich habe Dinge über hier Spiritualität und Medizin, wo dann wirklich gefühlt mit Sonnenlicht geheilt wird und so. Das war offensichtlich falsch. Alles kein Problem. In dem Moment, wo der thüringische Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke, da war, auf einmal riesen Aufmerksamkeit und auf einmal, ja, Zwänge, journalistische Zwänge, also um Kriterien zu befriedigen. Also im Grunde, das finde ich nämlich da auch ganz, ganz spannend im Grunde.
Und weißt du, was ich sogar eher als einen Einschnitt in die Meinungsfreiheit einsehen würde? Ist nämlich, wie sich Saskia Esken verhalten hat.
Wir sind ja hier bei einer subjektiven Meinung, ne? Also Saskia Esken, absolut wirklich ein Stimmenbeschaffer für alle anderen, nur nicht für die eigene Partei. Wirklich, ich habe leider keine hohe Meinung von ihr. Das, was sie sagt, ist wirklich schwierig. Genau.
Und da merkst du den Zwang, ne? Also sie hat ja dann zum Boykott aufgerufen, also ja, wirklich zur Zensur. Und ja, vor allem nicht nur nach dem Motto, hört das nicht, Leute, weil es ist ja gegenteilig, obviously hört das dann jeder.
Genau.
Sondern zu an diejenigen, die das finanziell unterstützen, nämlich mit ihrer Werbung. Also sprich an die großen Marken. Schaltet keine Werbung mehr, bei dem ihr wollt nicht mit solchen Inhalten in Verbindung gebracht werden. Und dann sieht man auch mal wieder, was das für ein, ich weiß gar nicht, ob sie da so den Einfluss hat, sondern ihre Position. Also sie steht dann sie vor dem Landtag, weiß ich nicht, vor irgendeinem Regierungsgebäude, auf jeden Fall stand sie. Und hat das nämlich gesagt, nicht als sie, weil sie hat ja später gesagt, ja, hier Meinungsfreiheit sagt ihr doch immer, ich habe das halt gesagt und ich denke mir so, nee, du hast das in deiner politischen Rolle, in einem politischen Umfeld gesagt. Und dann herrscht ja schon fast dieser gesellschaftliche Zwang, dass manche wirklich gesagt haben, dann schalten wir keine Werbung mehr.
So, und das ist absolut, und das fand ich auch ganz, ganz schlimm auch. Es gibt Meinungsfreiheit. Aber so leider Gottes auch ein bisschen nonchalant drüber zu gehen, dass du eine Spitzenkandidatin der Partei bist, die in der Regierung ist, die nicht nur, wie du sagst, kritisiert, dass da ein anderer der Oppositionspolitiker da in einem Podcast ist. Nein, sie hat zum Boykott, zum wirtschaftlichen Niedergang, also aktiv gegen ein Medium vorgegangen, als Spitzenpolitikerin der SPD. Und das, also das noch mit Meinungsfreiheit dann wiederum zu verkaufen, ist wirklich, finde ich, ganz, ganz schwach. Deswegen habe ich von dieser Person keine hohe Meinung, weil es ist wirklich erschreckend, dass man da so denkt. Also sie wollte ja quasi einem Podcaster wirtschaftlich schaden und ihre Macht als Spitzen, also als hohe Persönlichkeit in der SPD da Druck ausüben. Und das finde ich schon
ein viel schlimmer
starkes
noch.
Stück.
Es gab ja nicht mal eine Konsequenz, ne?
Nee, gar also keine Konsequenz. Also das ist halt
auch, nö, das ist, also, dann, das ist dann völlig in Ordnung. Und dann gibt es ja sogar, das kam damit auch noch in Verbindung, dass es jetzt angeblich, ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten das der Vorschlag schon ist, aber dass jetzt angeblich staatlich geprüft werden soll, welche YouTube-Inhalte noch so feedmäßig vorgeschlagen werden dürfen. Also ich bin gar nicht so viel bei YouTube unterwegs, aber es ist ja wohl so, dass du guckst dir was an und dann bekommst du Vorschläge.
Ja, genau.
Das könnte dich auch interessieren zu gucken. Und dass das mehr staatlich geprüft werden soll, damit dann nicht mehr sowas wie jetzt so ein Höcke-Interview dann vorgeschlagen wird. Also ich weiß wirklich nicht, wie weit fortgeschritten das ist, aber das finde ich schon hart.
Und immer noch, also
Also kontrollieren wir jetzt nächstes Instagram oder was? Also das,
so, also da sind wir nicht mehr weit. Und ich weiß, jeder historische Vergleich ist nicht gut. Ich mache ihn trotzdem und wir alle machen historische Vergleiche. Aber im Grunde ist das wie im Preußentum, wo dann preußische Beamte, ich habe mal eine Zeit lang in Köln gelebt, wo preußische Beamte die Zeitung kontrolliert haben. Jede Zeitung, die rausgekommen ist mit Überschriften und, na, und Inhalten, ging nochmal über durch einen Beamten der preußischen, preußischen Legislatur. So, und da sind wir schon angekommen. Also ich finde, wenn du schon hier sagst, nee, es gibt falsche und, also bei Meinung, das ist ein ganz, ganz hohes Gut, weil ich bin dann auch mal wirklich, sobald der erste Gedanke verboten wird, das erste Mal gesagt wird, hier, nee, das ist, das darfst du nicht sagen. Und das journalistisch gesehen, wir haben doch auch in unserem Rechtsstaat klare Dinge, die nicht gesagt werden können, die sogar strafrelevant sind. Und ich finde, das reicht. Wir haben in Deutschland diese Besonderheit, finde ich absolut richtig. Wenn du in Richtung NS-Zeit gehst und hier da was verharmlost, was leugnest oder etwas sagt, ist das strafrechtlich oder verherrlicht? Ist das ein Straftatbestand? Absolut richtig. Wenn du jemand beleidigst und hier und da, hat das ab einem gewissen Grade auch Straftatbestand. Oh, schwieriges Wort für mich heute.
Sehr schwieriges Wort zu sein. Ich bin auch froh, dass du das Wort sagst.
Genau. Aber, genau. Und Meinungsfreiheit wurde ja schon auch, also die Meinungsäußerin wurde sogar schon eingeschränkt. Denn wir haben eine Zweiklassengesellschaft in der Beleidigung, sag ich mal, oder in der Lächerlichmachung. Es gibt den besonderen Politikerparagraf, deswegen gab es ja diese Beispiele mit unserem ehemaligen Wirtschaftsminister von den Grünen, den netten Robert, der wurde ja mit einem Meme betitelt, was in Anlehnung an die Marke Schwarzkopf war, und daraus wurde ein Meme gemacht. Ne, ich will das nicht wiederholen, weil sowas ist ein, kann zu Gericht kommen. Also das heißt, die Beleidigung der Politiker ist gesondert höher als bei uns in Anführungsstrichen normalen Menschen. Also du machst schon eine Zweiklassengesellschaft.
Ja, aber, also ja, bestimme ich dir prinzipiell erstmal zu, Punkt.
Ja, es ist ja auch
das
so.
Aber zu trennen. Du, ich kann es in dem Sinne ein bisschen verstehen, dass du als normaler Mensch ja schon ein bisschen entscheiden kannst, wie viel in der Öffentlichkeit möchte ich mich bewegen. Und ich sag mal, als Politiker, du stehst ja in der Öffentlichkeit, du bist dem schon die ganze Zeit ausgesetzt. Das heißt, du bist halt viel größere Angriffsfläche durch deinen Job. Also nicht, weil du dich jetzt entschieden hast, berühmt zu werden durch Sänger oder was auch immer, sondern du leistest ja, oder das ist zumindest der Anspruch ja von jedem, was für das Land zu leisten und dadurch zwangsläufig in der Öffentlichkeit zu stehen und dass man da ein bisschen mehr Schutz bekommt, auch gegen Cybermobbing, finde ich in Ordnung. Es kommt auch an, wie viel das ja, wir driften ein bisschen ab, aber lass uns da gerne reingehen. Es kommt, ja, also, es kommt drauf an, wie viel das dann genutzt wird. Ich weiß, dass die, ich weiß gar nicht, wie viele Strafanträge der da irgendwie schon jetzt hat gegen Hinz und Kunz und alle. Ja. Also, ich finde, jeder muss das ein bisschen aushalten, weil so ist es einfach.
Ja.
Aber es gibt dann auch Grenzen, wo ich mir denke, okay, gegen manche Sachen finde ich es dann aber auch in Ordnung vorzugehen oder zumindest das Recht irgendwie zu haben. Finde ich schon, also insgesamt finde ich es auch eigentlich doof. Ich meine, das sind ja schon Leute, die wirklich, egal ob wir das jetzt gut finden, egal ob man jetzt irgendwie für die Linke ist oder für die FDP ist oder wie auch immer, alle versuchen ja schon nach ihrem besten Wissen und Gewissen was für das Land zu tun. Und ich finde es in Ordnung, wenn man dann irgendwie Reels macht oder jetzt auch in einem Podcast irgendwie sagt, boah, die labert so einen Müll, das finde ich, das geht gar nicht, das finde ich absolut absurd, mein Gott, hat irgendwer jemand ins Gehirn gekackt oder so. Okay, so, das ist ja meine Meinung, die kann ich ja sagen, aber muss ich jetzt irgendwie, zum Beispiel, und damit kommen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr zu unserem Thema auch zurück.
Sagst du etwa, wir sind bisschen vom Thema weggekommen.
Ist ja in Ordnung, aber weil es jetzt gerade tatsächlich sogar reinpasst und kein künstlicher ist, ne, so alt.
Ja, ja.
Ich finde, es gibt halt Grenzen, das ist das, was ich sagen soll. Ja. Und ich finde, absolut, es ist zum Beispiel, und da finde ich, die Heute-Show ist ein perfektes Beispiel von, es ist ja politische Satire. Jeder Politiker bekommt da sein Fett weg. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann gibt es Grenzen. Und die Grenze ist zum Beispiel, als vor ein paar Monaten der Ronsheimer seine Doku gemacht hat.
Paul Ronsheimer, immer noch Springer.
Bildreporter.
Ich will das nur gerade mal ganz kurz einordnen. Ja. Das, vielleicht ist nicht jedem Paul Ronsheimer ein Begriff. War sehr engagiert mit seiner Berichterstattung in der Ukraine und hat dann einen Podcast, einen täglich kommenden Podcast gemacht, den wir auch sehr spannend finden, wo er auch viele politische Dinge beleuchtet und wirtschaftliche und Gäste einlädt.
Genau. Und der hat eine Dokumentation gemacht, in der er durch, ich glaube, hauptsächlich Kommunen auch im Ruhrgebiet.
Ja, NRW. Richtig. Genau.
Definitiv. Also unter anderem, vielleicht sogar nur, das weiß ich jetzt nicht. Und hat Leute interviewt, wie es denen geht.
Also, genau, ja, mit Schwerpunkt auf Migration, soziale Sachen. Sprich, genau. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Du würdest das nicht sagen. Ich bin aber im Ruhrgebiet geboren, sagen wir mal so. Dass da wirklich auch in Duisburg zum Beispiel eine Stadt, wo es um das Thema Migration, Arbeitslosen, Arbeitslosengeld, das Zusammenleben, die wirtschaftliche Perspektive, das mal so beleuchtet hat.
Genau, und da hat er einfach Leute interviewt.
Genau.
So, ohne, genau, merken, seine Art von Journalismus, möchte ich gleich noch drüber reden. So, aber zurück zum Thema Satire und,
ja.
Und er, finde ich, ist dabei Opfer einer Grenzüberschreitung von politischer Satire geworden. Indem die Heute-Show nämlich seine Aktion mit der Doku mit, was war es nochmal, mit den Nürnberger Prozessen verglichen hat.
Ah ja,
Gemeinsam mit dem Fleischhauer und noch jemandem.
Wow, genau.
Also das heißt, die wurden da ernsthaft mit mehr oder weniger verurteilten Nazis gleichgesetzt. Ja. Excuse me.
Ja, absolut. Also ich habe den Satz ja heute schon gebracht, historische Vergleiche sind immer, also ja, eigentlich schon immer ein bisschen schwierig, weil du kannst nicht zwei Dinge, die an unterschiedlichen Punkten in der Geschichte stattgefunden haben, vergleichen. Es ist so, weil. Aber natürlich suchen wir Menschen Dinge, die passen. Aber das, was du da gerade sagst, war wirklich eine Entgleisung, also wie Nürnberger Prozesse, also die, der Prozess nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die noch überlebenden höchsten Nationalsozialisten wie Göring, wie Speer, wie Heydrich, Rudolf Hess, also die, die sich nicht umgebracht haben, wie Hitler und Goebbels, genau, dass die dort verurteilt werden. Und allein, also so ein Vergleich, wow, also das ist, jung, also da weiß ich schon immer gar nicht, was ich sagen soll, aber da sind wir dann auch bei dem Thema vielleicht irgendwann mal auch Meinungsfreiheit, wenn man ist sehr schnell hier in Deutschland gerade in der Diskussion mit Nazi-Vergleichen. Weil, das ist auch meine Meinung dazu, ich glaube, wir Deutschen haben, oder es hat sich so in der Diskussionslandschaft sowas entwickelt, dass auch zu Recht, dass die Nazi-Zeit die Benchmark für das Schlimme, das Böse von allem ist. Ja? Die Zeit ist einfach Benchmark. So. Vollumfänglich. Und deswegen nehmen wir natürlich immer, um etwas ganz, 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 ganz schrecklich und schlimm darzustellen. Es ist wie. Er ist wie. Er benutzt die gleiche Rhetorik wie. Die machen das Gleiche wie. Deswegen ist das, finde ich aber auch, das sollte auch ganz klar sein, ein Wissen darüber, warum ist das passiert, wie ist das passiert, dass es passiert ist. Und diese hohe Relevanz, also das wirklich, das war das schlimmste Menschheitsverbrechen bisher, muss man auch sagen. Also ich als Deutscher würde das einfach so sehen, dass das einfach ein ganz fieses Ding, das schlimmste Menschheitsverbrechen war. Und dann mit solchen Vergleichen kommen, absolut dämlich. Bin ich auch bei dir, das ist wirklich, wo, damit machst du ja auch mundtot. Und das ist wiederum, und jetzt sind wir wieder bei Journalismus. Heute Show ist eine Satire-Magazin mit dem, wie heißt der? Nee, nicht Bernd Stelter.
Nee, ich weiß leider nicht,
wie der heißt. Weil sie fällt mir jetzt gerade auch nicht, ist aber nicht so wichtig. Ist ein Satire-Magazin, was sich die politischen Dinge anschaut.
Der Fleischhauer hat darauf so ein witzig geantwortet. Ich habe gerade versucht, das parallel zu finden.
Ich weiß
nicht mehr, ich habe es gescreenshot, ich habe es dir geschickt, so. Ich weiß nicht mehr wo.
Ja, jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus wolltest. Yeah. Genau. Ich fand die Antwort vom Jan Fleischhauer eigentlich super smart, weil das trifft so meinen Humor, weil so ein bisschen intelligent und auch ein bisschen historisch bewandert. Er meinte auf den Vorwurf, dass es wie bei den Nürnberger Prozessen ist, meinte er, wer bin ich denn? Hess, Ribbentrop oder Heydrich? Oder also er hat die drei Größen genannt. So war das. Speer, Ribbentrop oder Göring. Hat er gesagt. Ich finde das sehr eine intelligente Antwort darauf, weil dann die Antwort ist, ich mache einen Spaß darauf, okay, jetzt sind wir bei den Nürnberger Prozessen. Welche Person bin ich denn da? Mhm. Bin ich wie ein Albert Speer, der nicht zum Tode verurteilt wird und eigentlich aus der Nummer recht gut raus... recht gut rausgekommen ist, weil die Hälfte, die anderen wurden erhängt oder haben sich dann selbst umgebracht wie Göring. Wer bin ich denn? Bin ich ein Hauptkriegsverbrecher? Bin ich nur jemand, der was gebaut hat? Bin ich nur, das Allerschlimmste? Hab die KZs mit aufgebaut? Also all das. Deswegen fand ich das eine intelligente Antwort.
Ja, voll. Und um dann jetzt nochmal den Bogen zurückzubringen, zu Ronsheimer, der fand das gar nicht so cool. Der hat danach einen Podcast. Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich sagen, bei der Heute-Show. Ich gucke das nicht mehr.
Mhm.
Aber er hat das in einem Podcast erwähnt und war echt mitgenommen. Weil ganz ehrlich, es gibt so viele Journalisten, die mehr auf Sachen draufhauen. Er haut ja auf gar nichts drauf. Der Mann hat eine Doku gedreht.
Absolut.
Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender das ausgestrahlt wurde, aber ganz normal im TV, ne? Der Mann hat einfach eine Doku gedreht. Der ist ein wirklich, finde ich persönlich, toller Journalist. Und um da zu dem Thema Neutralität auch wieder zurückzukommen, weil wir wollen ja auch nochmal drüber sprechen, was ist unsere Meinung? Du sagst das sollen wir nicht neutral sein, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich finde, dass er bis auf ein, zwei Themen, bei denen er doch sehr subjektiv voreingenommen ist, nämlich Ukraine und Anti-AfD, bei fast allen anderen Themen, finde ich, ist er sehr neutral. Also ich finde, er macht sehr neutralen Journalismus, indem er wirklich alle, bis auf die AfD, glaube ich, die lädt er nämlich nicht ein.
Ja.
Das meine ich, ne? Also das ist so ein Thema, da ist er nicht so neutral, was ja auch in Ordnung ist. Und bei der Ukraine, weil er einfach lange vor Ort berichtet hat und sorry, kann ich zu 100% verstehen.
Ja.
Aber ansonsten lädt er wirklich alle ein und challenged alle und ordnet ein und stellt kritische Fragen, also die perfekte journalistische Sorgfalt.
Ja.
Wirklich auf eine ganz neutrale Art und Weise, sodass wir keine Ahnung haben, was der Mann eigentlich wählt, zum Beispiel, außer dass er nicht die AfD wählt. Und ich finde, er ist der Letzte.
Also auch nicht die Grünen. Bin ich jetzt mal
mit. Ja, vielleicht. Aber wer weiß, ob sich das nicht auch mal geändert hat. Ist ja auch völlig egal. Aber so, das ist so jemand, der bringt nicht viel Subjektives mit in seine journalistische Berichterstattung und in die Interviews, die er führt.
Absolut.
Obwohl er, wenn jetzt alle schreien, ja, aber er arbeitet doch für Axel Springer, er muss doch recht sein. Quatsch. Absoluter Quatsch.
So.
Warte. Und es gibt natürlich welche, die wahrscheinlich noch, ne, aber er ist definitiv niemand, dem man in irgendeiner Weise mit irgendwas Rechtsradikalem zusammenbringen muss. Und da ist so ein, und dann können wir jetzt gerne auf die Neutralität, vor allem auf die Öffentlich-Rechtlichen kommen, so ein Punkt, wo ich mir denke, euch könnte man vielleicht zensieren.
Genau. Neutralität, spannendes Thema. So, also jetzt sind wir ja dabei, also es ist meine Meinung, sobald ein Mensch irgendwie dabei ist, kann eine Nachricht, die dann in die Welt rausgetragen wird, also ein Mensch, der das produziert, kann die nicht neutral sein. Wir Menschen sind allumfänglich biased. Also wir sind von Vorurteilen, wie wir leben, was wir für Erfahrungen gemacht haben, sind wir biased. Und das ist auch völlig okay. Deswegen, ich finde, wenn ich die Frage, gibt es, welche Nachrichten sind denn überhaupt neutral? Also früher hätte ich immer gesagt, Sport und Wetter, Mittlerweile ist Wetter auch nicht mehr neutral, weil wir die Herausforderungen des Klimawandels haben. Also es ist auch aufgeladen. Ne? Also selbst das ist nicht mehr neutral, ob morgen schön ist oder nicht. Also eigentlich neutral ist, wenn ich das Ergebnis von einem Fußballspiel oder von irgendeinem anderen Sport, das war das Ergebnis, das ist eine neutrale Botschaft. Darüber hinaus, glaube ich, ist Neutralität kaum schaffbar. Und, das, und dann spiele ich mal den Ball wieder zurück, mein Take dazu ist, brauchen wir auch gar nicht. Journalismus muss nicht neutral sein. Ich möchte nur wissen, aus welchem, jetzt eine kleine Metapher, aber aus welchem Stall kommst du? Na, das ist so wie, weil, nehmen wir mal jetzt in Neutralität, wenn ich die Zeitung Taz lese, es ist ein Blatt, was links verortet ist. Wenn ich das weiß, kann ich mir das durchlesen, aber dann weiß ich, dass da ein linker Bias drüber ist. Wenn ich die FAZ lese, weiß ich, oder auch Handelsblatt, das ist eine sehr wirtschaftsfreundliche Zeitschrift. Also alle schreiben eher, ne, die Wirtschaft ist das zentrale Thema, alles andere. Also da ist der Bias ja schon drin und das finde ich dann auch in Ordnung. So kann ich mir als Konsument ja eine ganzheitliche Welt bauen. So. Und deswegen ist das jetzt mein Hot Take. Wir brauchen gar keine neutrale Berichterstattung. Was es natürlich komplizierter macht, ist, nehmen wir, du hast es angesprochen, den öffentlichen Rundfunk, die sich ja explizit damit rühmen und das als Prädikat hervorheben. Was ich aber, wenn ich zum Beispiel, ich komme aus NRW, den WDR sehe, nicht spüre, da spüre ich eher eine linkere Verortung der oder linkere Betrachtung der Geschehen.
So, hast du jetzt super viel gesagt.
Ja, also, Entschuldigung.
Ich bin mir nicht sicher, was meine Meinung final dazu ist. Also, ja. Ich versuche mal so einzelne Punkte irgendwie einzuräumen. Ich stimme dir zu, dass es super schwierig ist, eine neutrale Berichterstattung zu machen, weil Menschen einfach menschlich sind und damit eben auch subjektive Empfindungen haben. Und wenn man sagt, man möchte etwas neutral machen, dann muss man Job und persönliches Leben voneinander trennen. Dann muss man in dem Moment sagen, der Journalismus ist mein Job und alle meine subjektiven und persönlichen Befindlichkeiten und Meinungen und Erfahrungen sind, lass mich ausreden, sind nach hinten. Ja, aber er sitzt schon hier neben mir so ganz nervös und so, jetzt, ne, ich ausblenden, um einen neutralen Job zu machen, der nichts mit meinem Privatleben zu tun hat. So, das müsste passieren, meiner Meinung nach, damit man neutral berichten kann. So. Ich glaube eigentlich, dass das übrigens auch der Anspruch ist, dass ganz viele Journalisten auch sagen, dass sie das so machen, dass das für sie halt ein Job ist und dass sie da neutral berichten. Also da bin ich mir voll sicher, dass ganz viele jetzt sagen würden, ja, aber das machen wir doch so. Total, total. Und
ja.
Ich glaube zum Beispiel, dass Leute wie der Rollenheimer das auch zumindest halbwegs irgendwie so machen, aber auch nicht ganz. Und da wird es vielleicht auch noch ein paar andere geben. So. Und die Öffentlich-Rechtlichen, wie du sagst, sagen ja zu 100%, wir sind die Neutralität. Wir berichten einfach nur über die Sachen, die passieren, ohne einzuordnen, also, nein, stopp, das sind ja Journalisten, also einzuordnen auf eine neutrale Art und Weise, aber nicht zu sagen, das ist scheiße und das ist gut, das ist richtig und das ist falsch. Das genau. Behaupten sie ja von sich so. Und ehrlich gesagt, bin ich auch damit aufgewachsen, dass das so ist. Und habe auch bis vor kurzem eigentlich, bis ich mal die ganze gesehen habe im Hintergrund, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, wie das eigentlich ist, war ich immer der Meinung, dass das eine neutrale Berichterstattung ist, dass ich das gucken kann und ich weiß, das ist das, was passiert und die informieren mich darüber und ich kann mich darauf verlassen, dass das stimmt. Und allein schon das Wort, dass das stimmt, ist auch super schwierig, weil um das, das so, ich weiß, ich sage jetzt auch gerade ganz viel, aber wer entscheidet denn, das ist richtig und das ist falsch, um neutral genug zu sein? Das geht ja schon gar nicht, weil was für mich richtig ist, ist für andere total falsch. Und jetzt kann man sagen, okay, neutral, erster Anspruch, ich muss meine persönlichen Befindlichkeiten zu Hause lassen. Der zweite Anspruch, ich darf nur ausschließlich Zahlen, Daten, Fakten präsentieren. Und jetzt, Achtung, die stimmen. Und dann wird es schon wieder problematisch.
Ja. Ja. Also.
Und die Zahlen, Daten, Fakten stimmen leider nicht immer.
Ja, oder es ist ja dann auch häufig, du kannst ja auch, also es muss ja noch nicht mal falsch sein. Und also, ne, erstmal auf den Punkt, da wollte ich nämlich noch drauf eingehen. Was du sagst, ich bin auch so aufgewachsen. Und ich glaube, unsere Eltern auch. Das ist so wie früher, also da glaubt man an die schöne Bundesrepublik. Du hast hart gearbeitet, bist am Abend nach Hause gekommen und hast erstmal die Tagesschau geguckt. So, und das haben 80 Millionen Menschen, oder damals 60, 70, ist ja egal. Aber das hat, der Großteil hat die Information am Abend aus der Tagesschau oder aus dem Zweiten. Also, das war das einzige Medium. Natürlich hat da keiner, wenn du dann sagst, ja, das ist die neutrale Welt, ist ja auch super. Du hast auch links und rechts, konntest ja auch nichts anderes dir mal anhören. Das war dann einfach Gesetz. So, das ist die Benchmark. Und es ist meine Vermutung, ich glaube, wir sind früher, die Tagesschau war die Benchmark und dann sind die verschiedenen Medien, wie Zeitungen, haben das mal von links nach rechts, von Wirtschaft oder was auch immer, wie du das siehst, Umweltschutz, welche Themen gerade relevant sind, haben die das dann darüber bespielt. Was aber auch klar ist, und das zeigt sich ja laut, deswegen meine Meinung, Neutralität ist auch schwierig. Ne? Zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten, muss noch nicht mal sein, dass die falsch sind, sondern du benutzt ein Thema, wo alle vielleicht nur so ein bisschen drin sind, wo Fachbegriffe fallen, und dann sagst du etwas, dass es gut ist. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel, ja, aus dem Energiesektor, Thema Energiewende. Kenne ich mich ein bisschen mit aus. Dann wird häufig gesagt, die installierte Kapazität ist rein rechnerisch, der erneuerbaren Energien zum Beispiel, die installierte Kapazität ist rein rechnerisch, für ganz Deutschland haben wir 100%. Das stimmt, diese Aussage, rein rechnerisch. Dann musst du aber halt auch einen Bildungsgrad haben, um erstmal den Begriff rein rechnerisch. Was bedeutet das eigentlich? Dann musst du dich auskennen mit Stromproduktion und Strom. Also wie viel brauchen wir, wie viel wird produziert? Das heißt, rein rechnerisch, aber es gibt noch andere Faktoren, wie dass die Kapazität ausreicht, aber die Realität das halt nicht widerspiegelt. Weil, jetzt am Beispiel, nehmen wir mal Sonne. Da ist die Kapazität installiert, wir alle wissen, über den Tag scheint die Sonne sehr plakativ, in der Nacht nicht. Dann kannst du sagen, du hast ganz viel installiert, rein rechnerisch kannst du das auch, aber jeder weiß, Sonne, Tag, es ist nicht so. Und das ist so ein bisschen das Problem mit Zahlen, Daten, Fakten. Das wollte ich mal so als kleines Beispiel nehmen, dass du musst ja noch nicht mal es falsch sagen, du musst nur etwas so darstellen, dass die Leute verwirrt sind. Und das ist dann aber auch schon nicht mehr neutral.
So, und das andere Beispiel ist ja dann die Emotionalität, die doch sehr einseitig auch in den öffentlich-rechtlichen, wie wir jetzt so festgestellt haben. Ne? Dann das Beispiel von Philipp Pirtow hat er, glaube ich, rausgearbeitet, das hattest du mir geschickt, wo das ZDF, die Dunja
Hayali, genau, eine ZDF-Moderatorin.
Wo es dann darum ging, wie Israel wieder angegriffen hat. Aber gar nicht erwähnt wurde, dass die Hamas vorher angegriffen hat.
Richtig.
Oder wenn dann immer gesagt wird, die haben explizit auf Krankenhäuser und nur auf Krankenhäuser geschossen und dann kam später raus, es stimmte gar nicht.
Genau.
Und das ist halt schon auch so eine, die nutzen ihre Macht als anerkannt neutrales Medium, öffentlich-rechtlich, von Rundfunkgebühren bezahlt, dafür, dass sie neutrale Berichterstattung liefern. Und dann gibt es zum Teil emotionalisierende Falschmeldungen, die dann ein ganzes Land beißen können.
So, genau. Nehmen wir mal genau das Beispiel. So, jetzt nehmen wir so eine Esken oder eine Landesmedienanstalt NRW, Ben Bernd. Hier wurde etwas falsch dargestellt. Das muss eingeordnet werden. Das ist ja der Wunsch und auch, also nicht der Wunsch, sondern die Forderung um journalistische Standards. Jetzt nehmen wir mal das gleiche Beispiel jetzt auf öffentlichen Rundfunkseite. Ich weiß noch, es ging genau um um den Krieg im Mittleren Osten, Iran, USA, Israel. Israel greift auch noch gleichzeitig den Libanon, also den Südlibanon, die Hisbollah, eine Terrororganisation, an. So, und da war die Nachricht, Israel greift trotz Friedensverhandlungsvertrag zwischen den USA und Iran an oder weiter an. An sich ist das sogar richtig. Es gab einen Friedens- oder einen Versuch der Verhandlungen und Kampfhandlungen haben weiter begonnen. Es war aber nicht so, dass Israel an dem spezifischen Beispiel sich überhaupt daran beteiligt. Die waren null daran beteiligt. An welchen Vertrag muss ich mich halten, an den ich nicht beteiligt bin? Ganz einfache Kiste. Und das ist aber dann, und dann ist auch wieder die Kritik absolut berechtigt, warum wird denn eine so verklausulierte, ne, das wird dann begründet mit, oh, das war journalistisch unsauber, wird dann immer ganz gerne gesagt, wir stellen das richtig, das ist ja häufig so, wenn ein Fehler bekannt wird, oh, unsauber, das war ein Versehen, Entschuldigung. So, was ich dann aber auch sagen muss, aber warum ist es denn, warum musst du denn, also wenn du schon in so einer heiklen Botschaft dann sogar eine Falschnachricht, wo dann auch Israel dann unfairerweise als der Böse dasteht, das ist dann auch schon schwierig, weil die Konsequenz so einen hohen Impact auch hat. Und da bin ich auch ganz bei dir, weil die einfach eine, in Anführungsstrichen, große Marktmacht haben, der öffentliche Rundfunk.
Ja, und das finde ich schade und schwierig, festgestellt zu haben, dass halt dann ja eben nicht alles immer so neutral berichtet wird. Und ja, um nochmal deinen Punkt aufzugreifen, du sagst, es braucht auch keine Neutralität, weil man kann es eh nicht einhalten. Dann dürfte es in der Theorie auch keine Öffentlich-Rechtlichen mehr geben. Achso, ich muss nochmal kurz richtig stellen, auch hier die Landesanstalt für Medien NRW, die kontrolliert keinen Öffentlich-Rechtlichen, sondern nur die Privaten. Aber so, dann dürfte es die eigentlich nicht geben, wenn alles beißt wäre, dann dürfte es eigentlich nur privatisierten Journalismus geben. Weil dann ist es ja auch in Ordnung, dass es subjektiv ist. Und du hast ja auch gesagt, dann wäre es halt aber wichtig, und da stimme ich absolut zu, dass jedes Medium sich politisch einordnet, damit ich als Leser, der vielleicht nicht sich tagtäglich mit allem beschäftigt und weiß, wer wofür steht.
Ja, genau, guter Punkt.
Dass ich das auch weiß, dass ich sage, ich lese die Süddeutsche und ich weiß, wo die sich politisch einordnen. Wir müssen ja nicht sagen links, rechts, sondern man kann ja auch sagen links, mittig, rechts, mittig, rechts, ja,
also,
Mitte, links, whatever. Also so, genau, wo man sich selbst einordnet, damit ich dann auch wirklich hergehen kann und sagen kann, okay, ich will nur das lesen, ich will vielleicht alles lesen. Und genau, vor allem, ich lese was und ich weiß, wo der Bias herkommt.
Genau.
Und dann ziehe ich entweder 50% nach da oder 50% nach da ab.
Genau so.
Das wäre dann schon irgendwie wichtig. Nur dann ist halt auch so die Frage. Werden dann überhaupt noch neutrale Zahlen, Daten, Fakten berichtet? Reden wir dann überhaupt noch über irgendwelche Zahlen? Und ich hätte irgendwie Angst, dass es dann nur noch so à la Instagram, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, dass es dann nur noch Bubbles gibt, wo sich eigentlich nur jeder dem anderen mehr auf den Kopf haut und der andere dann doppelt so viel. Und die Themen, um die es vielleicht wirklich geht, oder mal wirklich Zahlen, Daten, Fakten in den Hintergrund rücken. Und das heißt, anstatt dass ich mir wünsche, dass, ich finde, du könntest halt beides machen. Die privat sind, finde ich, sollten, vielleicht haben sie sich auch irgendwo eingeordnet, aber ich glaube nicht, dass es jeder weiß. Vielleicht wusste ich es auch nur vor einem halben Jahr nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Finde ich es eigentlich schon wichtig, dass es eine neutrale Instanz gibt. Und ich finde es auch nicht falsch, dass wir öffentlich-rechtlich haben. Ich finde nur, sie müssen ihren Job besser machen oder anders machen.
Ja, also um da einzuhaken, ganz genau. Also ihr merkt gerade, also, wir wollen jetzt hier nicht sofort, wir entsagen uns hier gerade, wir sind zu böse zum öffentlichen Rundfunk. Nein, sind wir nicht. Ich finde die Idee an sich super. Also das ist eine schöne Idee, ganz ehrlich. Damals, als die Bundesrepublik gegründet worden ist, was brauchen wir? Ja, wir versuchen das mit dem Anspruch. Wirklich, auf dem Papier finde ich das super. Außer natürlich die Umfänge. Ne? Also, wenn du schon ARD hast, wofür brauchst du ZDF? Also du, der Gag war, die haben das damals eingeführt wegen der Programmvielfalt. Also, aber jeder von uns weiß, auf ARD und ZDF läuft exakt, also wirklich, was läuft da unterschiedlich? mit zigtausend Spartensendern, dass da Kosten völlig aus dem Ruder laufen. Der öffentliche Rundfunk bekommt 10 Milliarden Euro roundabout über Beiträge, die natürlich nicht freiwillig sind. Über Beiträge bekommen die das. 10 Milliarden, das ist so viel immer von der Benchmark her wie Netflix. Also die haben schon genug Geld, dass das viel zu viel ist. Also ich hätte gerne gute Nachrichten. Ich hätte gerne auch jetzt aktuell, jetzt leider nicht mehr, wir sind im Juli, Deutschland ist ausgeschieden, dass wir große Sportereignisse uns angucken können über den öffentlichen Rundfunk. Alles gut, dafür brauchen die auch Geld. Alles gut. Aber ich brauche nicht einen völlig aus dem Ruder laufenden öffentlichen Rundfunk, der viel, viel zu groß ist. Das ist das eine Thema. Aber die Idee an
sich. Ich brauche zum Beispiel auch keine öffentlich-rechtliche Satire. Lass das doch die Privaten übernehmen.
Oh, spannender. Oh, den Punkt finde ich jetzt super spannend. Oh, die. Ob der öffentliche Rundfunk überhaupt politisch, also Satire ist ja, oder der alte Begriff Kabarett ist ja quasi politische Satire. Ne?
Genau, aber sie machen die Satire brauchen. Ja auch nur einseitig und damit brauche ich das nicht mehr.
Oh, spannend.
Neutrale Berichterstattung dürfte eigentlich keine Satire machen.
Ja.
Meine Meinung. Weil Satire ist subjektiv gegen die eine und wenn du da, selbst wenn du sagst, ich mache das einen Freitag in die Richtung und den nächsten Freitag in die andere. Ich finde, lass das doch die Privaten machen. Lass doch die Privat-Mitte-Rechten über die Linken Satire machen und umgekehrt.
Ja. Genau. Oh gut, aber das guter ist Punkt. Oh, das ist ein brauch spannender Punkt.
Können wir alles einsparen an Kohle. Mach einfach neutrale Berichterstattung, Sportschau, mach nur ein Programm, nicht zwei und spar damit Kohle. So.
Und ich sehe das auch in der Veränderung. Also wie gesagt, ne, wenn wir uns mal Satire-Magazine angucken, fangen wir an mit hier, wie heißt das, ZDF Royal, mit Jan Böhmermann. Da brauchen wir nicht davon gehen, dass der in alle Richtungen Satire stritt. Das muss auch klar sein. Der macht sogar ekelhafteste Sachen wie, wie heißt dieser Begriff, Doxing. Also jemanden raussuchen, der nicht seiner Meinung ist, gefühlt, oder irgendetwas sagt und dann den öffentlich bloßstellen. Und dann mit Name, ich glaube, wie hieß das, wie war, Clownsfeld oder so, ist ja auch egal. Aber, also da brauchen wir nicht von Neutralität zu reden. Da geht es in eine Richtung. Punkt. Ne? Nicht nur links, bei Böhmermann geht es nur in eine Richtung. Der ist für mich auch mittlerweile echt ein politischer Aktivist. Dann haben wir noch, glaube ich, auf Dreisat.
Ist das auch öffentlich-rechtlich?
Ja.
Okay, da extra drei ist
das extra auch drei, genau, danke, das hat mir gerade gefehlt. Ja. Extra drei, auch mal lustig, aber man merkt auch immer mehr, worüber sich lustig gemacht wird, ist ein Stell-Dich-Ein, politisch gesehen, von CDU, AfD und FDP. Das ist so mein Ganz Bild davon. Selten
kriegt die SPD auch mal auf den Latz.
Ja, Quoten, aber auch...
Für die Quoten.
Bitte?
Für die Quote.
Die SPD wird für die Quote. Ja, klar. Ne? Also, aber unangreifbar muss man halt auch sagen, im öffentlichen Rundfunk, das ist jetzt ein Hot Take, ist die Partei Die Grüne und Die Linke und ihr Personal. Die sind unangreifbar, das ist alles wunderbar. Aber das ist mein Hot Take.
Ja, so, ne? Aber ich habe da meinen Punkt jetzt, glaube ich, gemacht.
Ja.
Lassen wir das.
Aber wie gesagt, ich bin da sogar bei dir. Ich fand den Punkt super spannend. Mit muss das überhaupt neutral sein? Nee, und dann lass Satire mal woanders hängen.
Genau, also neutral finde ich, muss es sein, der öffentlich-rechtliche, und damit ist Satire gestrichen.
Punkt. Genau, also. Und jetzt bringe ich mal nochmal eine Sache vielleicht rein. Ach, die Qualitätskriterien von Journalismus. Wir haben jetzt viel über Neutralität geredet. Ne, braucht man das überhaupt? Braucht man es nicht? Wie schafft man das überhaupt? Kann man das überhaupt schaffen? Und ja, wie gesagt, also das ist ganz, ganz schwierig, weil wie gesagt, es bedeutet aber dann auch, und den Punkt möchte ich, weil ich ja immer noch, ich habe ja so schnell gesagt, ich möchte das selbst entscheiden, ich möchte nichts eingeordnet bekommen, ja, so bin ich.
Ja, aber in dem Moment, wo du sagst, wir lassen subjektiven Biased Journalismus zu,
ja,
finde ich, dürfen die schon, weil du kannst den Journalisten nicht ihre Arbeit verbieten und sagen, du darfst nicht mehr einordnen, weil ich finde, das macht ja Journalismus aus und dabei würde ich auch bleiben. Ich finde, du kannst ja trotzdem Medien haben, die sagen, ich bin kein Journalist, ich ordne nicht ein, ich stelle einfach nur dar, so wie das Ben macht, der lässt die Leute sprechen, da gibt es ja bestimmt noch andere. Dann hast du die wirklich namentlichen und Kriterien erfüllenden Journalisten, die ja aber trotzdem biased einordnen können. Und das finde ich in Ordnung.
Ja, absolut.
Und dann
absolut.
Mit der Kennzeichnung. Und dann, finde ich, wünsche ich mir halt den verschlankten Öffentlich-Rechtlichen als neutrale Instanz. So. Und das würde ich sagen...
Schon direkt erstmal 3-Punkte-Plan.
Ja, klar.
Und was hältst du davon, dass Journalismus auch die Aufgabe hat, die Herrschenden, die aktuell Herrschenden, in unserem Fall...
Wer ist herrschend? Herrschend, meinst du? Was meinst du damit?
Partei natürlich. Also so. Die regierenden
Parteien. Regierenden.
Also früher war es so, der Journalismus, Presse, Medien treten nach oben. Also Kritik, das ist gerade die, in unserem Fall natürlich nicht herrschend, ne? Also die regierende Partei. Da muss Journalismus hingucken. Und auch alle. Das ist die besondere nicht neutrale Aufgabe, wie ich finde. Du musst die Kritik nach oben hin, musst du mal fragen. Hör mal, ist das richtig? Stimmt das, was ihr sagt? Alles das. Das ist für mich auch nochmal so ein Prädikat. Deswegen bin ich mit Neutralität immer ein bisschen... Muss nicht sein, da sind wir jetzt auch einig. Tritt da nach oben. Das ist für mich zum Beispiel auch Journalismus.
Ja, genau. Aber das, finde ich, kann ein privater Journalismus sein. Also wirklich neutraler, und ich will das Thema auch gleich aber abschließen, neutraler öffentlich-rechtlicher Journalismus sagt nicht richtig und falsch. Die sagen, die aktuelle Regierung ist die Koalition CDU-SPD.
Mhm.
Die haben jetzt ein Reformpaket bestimmt und da steht drin ABC. Punkt. So, das machen die ja auch schon so, ne? Ich will die jetzt auch gar nicht ganz kritisieren, das machen die ja schon auch so. Und ich möchte aber alle Informationen daraus haben, weil der Vorwurf, den wir ja machen, ist, dass sie gerne mal nicht, die sagen ja keine Meinung, sondern sie berichten Dinge und sie berichten andere Dinge nicht. Und das ist ja die Kritik an der, wo wir dann sagen, absolut, aber so neutral seid ihr nicht. Und ich wünsche mir absolut, halt, dass sie eben neutral sind, indem sie halt wirklich alles sagen, was in diesem Reformpaket steht, indem sie alles sagen, was in dem Kriegsfall passiert und nicht nur das Feindbild Israel kreieren, indem sie halt sagen, Israel hat angegriffen und die Hamas nicht, sondern sagt doch einfach, Hamas greift an, Israel schießt zurück. Punkt. Lass die Leute dann, die Linken, sagen, ja, die scheiß Israel, und lass die anderen sagen, die scheiß irgendwie Hamas und Palästinenser. Lass doch dann die anderen die Debatte führen.
Genau.
Das ist mein Anspruch.
Ja, guter Punkt. Exakt, exakt. Und das ist eigentlich auch ein fieses und mächtiges Schwert. Ist ja, wenn du nicht lügen kannst, weil du ja der Neutralität verpflichtet oder falsche oder so ein bisschen zweideutige Sachen nimmst, lässt du weg.
Genau.
Und keiner kann dir dann vor... Also erstmal, aber ich finde...
Das wissen die Leute doch nicht.
Ja, genau, das ist es. Aber ich finde, das ist ein mächtiges Schwert. Ich finde das fies. Also weglassen, um ein Narrativ zu begründen, finde ich auch super schwierig. Das ist, sollte für mich nicht nur so ein Kavaliersdelikt sein, sondern genauso wie eine Falschnachricht. Du lässt etwas absichtlich weg. Ne? Also, dass der Konsument oder der Adressat nicht die richtige Botschaft sendet. Jetzt geh, genau. So.
Wir haben noch ein letztes Thema.
Ja.
Social Media.
Social.
Schaffen wir das noch in 7 Minuten?
Ja, komm, mach mal, wir haben uns ein bisschen verquatscht.
Nein, also ich finde, und dann ist es ja mittlerweile so, dass Journalismus nicht mehr nur in Zeitungen, Zeitschriften, auf Webseiten, im Radio, im Fernsehen stattfindet, sondern eben mittlerweile hauptsächlich auf Social Media, auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf, keine Ahnung, Twitch, YouTube. Ja, doch, ein paar Leute machen schon auch bei Twitch irgendwie ihre... Naja, aber es findet halt sehr, sehr viel...
Zwei so Boomer hier sitzen. Was ist Twitch?
Ich bin kein Boomer. Ich möchte mich von dieser Aussage distanzieren. Naja, aber auf jeden Fall findet es ja mittlerweile hauptsächlich auch in Social Media statt. Und da finde ich es... Wir haben ja auch unseren Instagram-Kanal, in dem suchen unsere, ich sag mal, Nachrichten, unseren Input auch irgendwie aus allen Richtungen einzuholen. Und das ist so... schwierig, weil du automatisch, wenn du Beiträge liest oder teilst, ne, ich schicke dir dann Sachen, wo wir uns beide denken, ja, voll richtig, bums, bist du in der Bubble. Dann folge ich jetzt schon aktiv auch der Gegenseite, also das klingt jetzt ein bisschen so hart, outen wir uns jetzt mal direkt mal so, aber dann folge ich zum Beispiel auch Heidi Reichenick oder Jette Nitzert, ne, und so und gucke mir auch immer schön brav die Stories an. Die Stories werden mir auch zuerst angezeigt und hier und da rutscht auch mal ein Beitrag noch von denen rein. Aber die Masse ist zum Beispiel liberal. So, das heißt, die Masse von dem, was bei mir im Insta auftaucht, ist liberal. Genau. Und du landest da einfach so schnell in einer Bubble, aus der es super schwer ist, eine Neutralität rauszukriegen. Und Beiträge von beiden Seiten so. Natürlich auch den ganzen Nachrichtenportalen und so weiter. Und ich glaube, Social Media muss nicht neutral sein. Das ist ein absolutes Beispiel von, okay, da kannst du deine Bias-Sache rausholen. Ich finde es einfach nur krass. Und da weiß ich aber auch nicht, wie man das ändern soll. Also bei Social Media kommst du einfach in eine Bubble. Ich glaube, das musst du wissen. Ja, und dann musst du aktiv sagen, dann gehe ich halt bei der Süddeutschen aufs Profil und lese mir das durch. Du musst da aktive Handlung, weil du wirst automatisch in deine Bubble gesogen. Richtig. Und du kommst immer tiefer in diese Bubble rein.
Ja.
Und du driftest auch ganz schnell in Bubbles ab, wo du gar nicht denkst, hey, warte mal, das wollte ich überhaupt nicht. Wo du gar nicht hin wolltest.
Und liebe Leute, das betrifft jede Bubble, ne? Das ist nicht nur exklusiv für gewisse Strömungen, auch politisch. Man geht, wenn du mal in so eine Bubble, dann, ja, das ist halt der Algorithmus. Der gibt dir quasi, dass du dich immer weiter in die gleiche Suppe, in der gleichen Suppe
dir befindest. Und der Algorithmus bei Insta war ja eigentlich mal auf, also Interessen, also jetzt sagen wir mal unpolitisch, ne? Keine Ahnung, du kommst in eine Katzenvideo-Bubble oder so weiter, weil das ist halt dein Interesse. Oder und dann kriegst du ja auch passende Werbung und whatever, ne?
Ja,
aber
ja,
das
klar.
Passiert halt mit politischen Bubbles genauso.
Ja, absolut.
Und das ist halt, das ist crazy.
Ja.
Und da muss man sich wirklich überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch andere Inhalte finden, danach aktiv suchen, das aktiv dir anschauen. Und ich merke das ja auch, ne? Dann unterhalten wir uns und man trifft, man ist so, man hört auch nur die Podcasts, also man auch mal anfangen, andere Podcasts zu hören. Und klar macht man das nicht so gerne, weil man liebt es ja, in seiner Meinung bestätigt zu werden.
Ja, klar.
Aber dann doch auch nochmal so einen Schritt daraus zu machen. Und das geht ganz schnell, dass das fast unmöglich ist.
Absolut. Aber ne, dann können wir uns mal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Macht das, liebe Leute. Also das ist so schön, mal wirklich Meinungsvielfalt, Vielfalt, Diversität, ist ja so ein schöner Begriff. Lebt den auch mal mit politischen Meinungen. Finde ich super. Du hast es gerade angesagt, so ein bisschen verraten. Ich höre mir auch. Ich höre mir die Ammann an. Ich höre mir die Göpel an. Ich höre mir Nizzard, Reicheneck, Van Aken links. Dann höre ich so was so alte SPD-Haudegen von wie Esken, Stegner und so weiter zu melden haben. Das gesamte Meinungsspektrum politischer Natur. Und das ist auch super spannend. Und deswegen, ich finde das gut, dass wir das machen. Weil nur dann, finde ich, kannst du sagen, so, wie sehe ich das denn? Und das ist ja auch, warum wir den Podcast machen und dann jetzt gleich mit unserer ersten Folge auch zu Ende oder zum Ende kommen. Ja, guck dir alles an, weil wenn du nur in deiner eigenen Suppe rührst, was soll da anderes bei rumkommen? Da willst du keine Vielfalt, da willst du auch keine Diversität, da willst du auch keinen Austausch. Dann muss man auch so ehrlich sein, ich möchte meine Meinung durchdrücken und die anderen haben die Klappe zu halten. Und das ist ein sehr autoritäres, absolutistisches Weltbild von Meinung. Denn ich möchte ganz klar sagen, man sollte jede Meinung, die nicht strafrelevant ist, tolerieren. Und jetzt für alle Kinder da draußen, nein, nicht alle Kinder, aber...
Ich hoffe, uns hören keine Kinder.
Genau, uns hören bestimmt keine Kinder. Toleranz kommt von dem lateinischen Begriff tolerare. Das hat nichts mit Tollfinden zu tun. Toleranz bedeutet ertragen. Ich ertrage eine Meinung von Heidi Reichenick. Ich ertrage den Bericht von WDR. Ich ertrage die Nachricht von Dunja Ayali. Ich ertrage, was der Björn Höcke bei dem Podcast sagt. Ich ertrage, wie die Einordnung, ich ertrage, was Saskia Esken dann wiederum zum Ben Bernd sagt. Das ist Toleranz. Das hat nichts mit Tollfinden zu tun, sondern mit du trägst das.
Wir haben es fast geschafft, diesen Podcast zu machen, ohne dass du klug gescheißert hast.
Und zum Schluss.
Und eine Minute vor Ende.
Habe ich es doch getan.
Ballerst du hier deine Klugscheißerei raus?
Also wenn ihr uns, folgt uns bitte und hört euch das gerne an. Es wird wahrscheinlich das ein oder andere Mal vorkommen, dass ich klugscheißen werde und ich krieg erlaubt, also einmal darf
einmal
ich.
Einmal
pro Podcast. Einmal pro Folge.
So. Okay, ansonsten danke fürs Zuhören, wer auch immer bis zum Ende dabei geblieben ist.
Ja.
Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, folgt uns bei Instagram unter Meinungscafé. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@meinungscafé.de.
Und ja, dann würde ich mal vorschlagen.
Wir freuen uns über jedes Feedback.
Oh,
und denk mal, der nächste Podcast wird bald folgen. Na, wir trinken jetzt erstmal unseren Kaffee, nachdem wir unsere ganze Meinung hier kundgetan haben.
Der natürlich jetzt nicht mehr warm ist. Aber egal. Viel Spaß, das waren.
Bis zum nächsten Mal, Anna.
Und Andreas. Bis zum nächsten Mal. Ciao.